Schwestern im Herrn, ich sagte schon eingangs, dass jeder vierte Sonntag in der Osterzeit, also drei Wochen nach Ostern, dass dieser Sonntag als guter Hirtensonntag bezeichnet wird, weil an diesem Sonntag eine Passage aus dem guten Hirtenevangelium verkündet wird, wie es uns Johannes überliefert. Und entsprechend dem Lesejahr, in dem wir uns jetzt befinden, dem Markus-Lesejahr, hören wir heute den Mittelteil aus diesem guten Hirte-Evangelium. Und dieser mittlere Teil thematisiert die Gutheit des Hirten. Jesus spricht in diesem Abschnitt an, was den guten Hirten gut sein lässt, was die Gutheit des guten Hirten ausmacht, was Inbegriff des Gutseins eines Hirten ist, was ist Inbegriff des Gutseins eines Hirten, was macht einen Hirten zum guten Hirten, dass er sein Leben hingibt für seine Schafe. Ist genau das, was der Herr tut. Deswegen passt ja auch das Evangelium vom guten Hirten in die Osterzeit, weil wir hier in einer besonderen Weise Leiden, das Erlösungsleiden, den Erlöser, Tod des Herrn am Kreuz und seine Auferstehung in Herrlichkeit, sein Leben in besonderer Weise bedenken und feiern. Und dieses Leben, das uns Christus erworben hat, das ist nicht nur sein Privatvergnügen, wie ich schon einmal gesagt habe, sondern das hat er für uns alle erworben. Sein Leben als Mensch gewordenes Wort Gottes ist ein Leben nur für uns Menschen, für seine Schafe. Ich sage es in aller Deutlichkeit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dieses Leben für uns beginnt nicht erst am grünen Donnerstagabend, sondern das beginnt bereits mit der Verkündigung des Herrn, mit dem Ja-Wort der Mutter Gottes, als dieses ewige Wort Gottes in ihren Schoß kommt und beginnt Fleisch anzunehmen, unsere menschliche Natur anzunehmen. Und damit beginnt auch zugleich sein Sühneleben. Sühneleben deswegen, weil es nur für uns als seine Schafe gelebt wird und das Kreuz eigentlich nur die Aufgipfelung seines Lebens für uns ist und sein Tod. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Sein ganzes Leben hat er für uns gelebt und schließlich gibt er sich selbst mit seinem Leben am Kreuz noch einmal für uns dahin, stirbt unseren Tod, damit wir sein Leben, sein göttliches Leben, ewig leben können. Das ist Inbegriff des guten Hirten zunächst einmal, dass er nicht für sich lebt, sondern für seine Schafe lebt. Und man kann es noch eigentlich so ausdrücken, dass es noch betroffener macht. Dem guten Hirten ist das Leben der Schafe wichtiger als sein eigenes. Dem guten Hirten ist sein Leben nicht so, das Leben der Schafe wichtiger als sein eigenes. damit die Schafe leben können, opfert sich der Hirte als Retter der Schafe und ihr Erlöser. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn man sich das überhaupt nur einmal so bewusst macht, dann kann man nicht mehr begreifen, wie man in der modernen Kirche sagt, wir sind keine Schafe, wir sind alle Hirten. Alles ist Plan. Und alle stehen wir oben dran. Zum Kopfschütteln nur noch. Nicht nur aus formal-logischen Gründen, dass es keine Hirten geben kann ohne die Schafe. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Herr gibt sein Leben für uns als seine Schafe. Das scheint alles so selbstverständlich zu sein. Ja, wissen wir, das nehmen wir dann so zur Kenntnis. Jetzt mach schon, dass es weitergeht, dass es ein Stück gibt. Und halt dich da nicht damit auf. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt denn, er gibt sein Leben für seine Schafe? Was tut er denn für seine Schafe? Natürlich, er gibt sein Leben hin, aber was haben denn die Schafe davon, dass er sein Leben hingibt? Liebe Brüder und Schwestern, was an den Schafen besorgt er denn, dieser gute Hirte? Er besorgt nicht ihr Fleisch, sondern er besorgt ihre unsterbliche Seele. Er besorgt auch nicht nur ihre Seele im Sinne der Psyche, ne, als dem Materialobjekt der Psychologen und der Psychiater, sondern die unsterbliche Komponente ihrer Seele, das Pneuma, die rein geistliche, fast möchte man sagen, gottabbildliche, gottähnliche Komponente der Seele. Denn wenn diese nicht leben kann, ist der ganze Mensch im Grunde genommen mit Kopf und Kragen, Haut und Haaren verloren. Zuerst ist es mal wichtig, dass das Pneuma, diese pneumatische, diese geistliche, wie ich gerade gesagt habe, gottähnliche Dimension des Menschen und seiner Seele leben kann. Denn diese ist verloren. Und damit der ganze Mensch aufgrund schon der Erbsünde. Die Sünde ist der Tod des ganzen Menschen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und um die zu tilgen, um die zu entsorgen, muss sie gesühnt werden. Das hat er getan, dieser gute Hirte, indem er sein Leben hingegeben hat für uns, für unsere Seele, für unser Pneuma. Es ist wichtig, dass wir das bedenken. Die Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat sich immer um den Menschen als Ganzen schon zu kümmern. Aber doch zuallererst einmal, dass der Mensch als Ganzer überhaupt dann auch zur Herrlichkeit auferstehen kann, ewig leben kann, dass er die Fülle des Lebens hat. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und die Fülle des Lebens haben, sagt der Herr in dem gleichen Evangelium vom guten Hirten, wenn auch nicht in diesem Abschnitt, den wir heute gehört haben. Das ist doch in unserer modernen Kirche und in der Gesellschaft total verschüttet gegangen. Der Herr sagt einmal an einer ganz anderen Stelle, nicht des Johannesevangeliums, und er sah die vielen Menschen, die auf ihn eben diesen Eindruck machten, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er hatte Mitleid mit ihnen. Und was tut er aus Mitleid, der gute Hirte? Wenn er diese ausgemergelten, ausgetrockneten Schafe sieht, er lehrte sie lange. Er füttert sie mit seinem Wort, er weidet sie mit seinem Wort, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das muss man sich mal bewusst machen und dann wird einem auch klar, ha, es kann wohl nicht nur um meinen Bauch und um Fleisch und Blut gehen. Es kann wohl nicht um meine sterbliche Dimension gehen zunächst einmal, sondern meine Armseligkeit ist zunächst einmal die Armseligkeit meiner Seele, meines Pneuma. Das ist unterernährt, unterentwickelt, verschrumpelt, vertrocknet, verwurzelt. Und das will der gute Hirte durch seine Kirche beheben. Ich will, dass sie das Leben haben, das ewige, göttliche Leben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das, die Fülle des Lebens und dass sie jetzt eben dieses Leben in Fülle haben. Das ist mein guter Hirtendienst, den ich darin letztendlich vollende, in der Hingabe meines Lebens, weil ich dadurch den Tod der Seele aufgrund der Sünde entsage. Vielleicht fragen Sie sich jetzt ja, die unsterbliche Seele und Tod der Seele, ist das nicht auch ein Widerspruch? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Seele ist insofern unsterblich, dass sie nie zu existieren aufhört, dass sie nie sozusagen in ein finsteres Loch und in ein Nichts abstürzt oder sowas. Aber der Tod der unsterblichen Seele ist die Hölle, das ewige Verderben. Das ist damit gemeint. Ergibt sich aus der Offenbarung des Johannes ganz klar im letzten Buch der Heiligen Schrift. Das sind Dinge, die müssen uns geläufig sein aus dem FF. Dann werden wir auch sofort erkennen, was wir von all dem zu halten haben, was uns da sozusagen überflutet tagtäglich, aus welcher Ecke auch immer. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Fülle des Lebens seiner Schafe. Und dann, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird dem guten Hirten der bezahlte Knecht gegenübergestellt, als Kontrastgestalt zum guten Hirten. Was sind denn die bezahlten Knechte? Wer sind denn das? Das sind durchaus Leute, die auch irgendwie die Schafe, ob sie sich nun so verstehen oder nicht, bedienen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber nach welchen Maximen bedienen sie sie? Nach der Maxime, ich lebe von den Schafen. Ich tue einen Dienst, ich mache den nach Vorschrift und ich habe meine Rechte und Pflichten. Abends um so und so viel Uhr ist Feierabend, dann ist Ruhe, dann geht es vor den Fernseher oder vor das Internet oder was weiß ich sonst irgendwas. Um morgens geht es halt wieder dann los und dann habe ich das und das. Ich habe meine Rechte und tue meine Pflichten nach Vorschrift, nach Tarif und damit ist's erledigt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dem bezahlten Knecht liegt nichts an den Schafen. Ihm gehören die Schafe nicht. Die Schafe sind ihm im Grunde genommen wurscht. Sie sind für ihn nur Gelegenheit, Geld zu verdienen. Ich sage mal knallhart, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Alles andere ist uninteressant. Ich habe dann meinen Urlaub und dann habe ich meinen freien Tag und dann habe ich da. Darauf habe ich einen Anspruch und habe ich ein Recht. Wer will denn da etwas dagegen haben? liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der gute Hirte hat nicht nur Tätigkeiten. Der gute Hirte tut nicht nur etwas für die Schafe, sondern er ist guter Hirte. Das jedenfalls muss er sein. Solange ich nur etwas für die Schafe tue, nach Vorschrift, Dienst nach Vorschrift, habe ich noch nicht den Status des guten Hirten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das Gutsein des Hirten bezieht sich auf das Sein des Hirten und nicht bloß beschränkt es sich auf das Tun des Hirten. Sein heißt dann auch, ich identifiziere mich mit meinem guten Hirtendienst. Ich identifiziere mich mit dem Fürsorger. Merken Sie den Unterschied? Der ist wesentlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es geht nicht einfach nur für den Priester, etwas zu tun, sondern er muss es sein, als Teilhaberkraft seiner sakramentalen Weihe, am guten Hirtendienst, ja, am guten Hirtensein des guten Hirten Jesus Christus selbst. Da müssen wir sehr, sehr sensibel werden, wieder neu sensibel werden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Der gute Hirtendienst ist alles andere als ein Job. Der gute Hirte ist alles andere als ein Funktionär, ist alles andere als ein Apparatschik. Die Mutter Gottes hat bei einer ihrer Erscheinungen in Heroldsbach zu Beginn der 50er Jahre, ich glaube es war 51, gesagt: Meine Priester sind Beamte. Als ich diesen Satz zum ersten Mal hörte, habe ich mir auch gedacht, was heißt das? Was heißt das für dich? Bist du ein Beamter? Meine Priester sind Beamte. Und es ist mir immer mehr klar geworden, dass das im Grunde genommen, sehr milde ausgedrückt, ein ganz schwerer Tadel war. Ein Beamter macht Dienst nach Vorschrift, der hat seine Zeiten und hat sein Dings und er macht dann seinen Job und so weiter und dann hat er Feierabend und so weiter und so weiter. Ne? Ja. Der tut einen Hirtendienst, wenn man ihn dann schon so bezeichnen will, aber er ist deswegen noch kein Hirte, schon gar kein Guter. Ganz wesentlicher Unterschied. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, guter Hirte kann man nicht machen, sondern nur sein. Indem ich mich ganz mit Haut und Haaren in diesen Dienst für die Seelen der Schafe einsetze, für deren ewiges Leben, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Und ich sage noch einmal, mit Psychologie und mit schönen Gesprächen, na, hat das nichts zu tun. Das Gespräch, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, hat ja eine ungeheure Aufwertung erfahren in der Kirche auch. Eine zentrale Bedeutung. Und wir müssen aufeinander hören. Fällt ein was dabei ein? Nö, ist doch schön, ne? Ist doch alles wunderbar. Ich habe nichts dagegen, dass man aufeinander hört, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber was hat man denn so ganz en passant vergessen dabei. Dass man nicht zuerst aufeinander hören soll, sondern auf den guten Hirten. Was er uns sagt, das muss doch zuallererst mal das sein, was unser Leben trägt, was maßgeblich ist für unser Leben, was unserem Leben Richtung gibt, und zwar die richtige Richtung. Dass wir hören, ja, auf ihn und nicht sozusagen am runden Tisch aufeinander hören. Wir haben ihn ja schon praktisch abserviert. Er hat ja schon gar nichts mehr zu sagen. Wir machen ja alles selbst. Oder meinen, wir könnten es. Das Hören auf ihn, seine Worte für uns, die wir aufnehmen sollen mit den Ohren unseres Herzens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist doch Dienst des guten Hirten. Das ist doch Füttern auch unserer Seele. Seine Worte. Wie weit ist das alles weg in katholischen Kreisen? Wir stellen das alles, was wir hören, und am allerwenigsten uns selbst auf den Prüfstand und fragen uns selbst, halt mal, wo stehst du da? Sozusagen einmal unser Leben selbst zu betrachten und zu prüfen, wie unser Verhältnis ist zu Christus, dem guten Hirten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in diesem Zusammenhang spielt noch ein anderer wichtiger Satz aus dem Johannesevangelium, der auch heute nicht in diesem Absatz vorkommt, auch nicht im guten Hirtenevangelium, eine ungeheuer wichtige Rolle. Aber Sie kennen diese Stelle. Als der Auferstandene dem Petrus seine Herde anvertraut, seine des guten Hirtenherde anvertraut, was fragt er ihn? Was will er wissen? Der Petrus muss zunächst einmal ein Hirtenexamen ablegen, könnte man sagen. Der gute Hirte, Jesus Christus, fragt ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese? Dann weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dreimal fragt der Herr ihn nach dieser Liebe. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Dreimal muss er antworten. Der Herr will es genau wissen, will sozusagen durch die dreifache Frage und dreifache Antwort und das dreifache Bekenntnis seiner Liebe auch dem Simon ganz klar bewusst machen, was er zuerst einmal zu tun hat. Dass es ihm als gutem Hirten, dem er überhaupt nur seine Herde anvertrauen kann, wenn er ihn, den Herrn, über alles und an allererster Stelle und vorbehaltlos liebt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, warum ist denn die Liebe des Hirten so wichtig? Die Liebe des Hirten zum guten Hirten. Weil er das, was Eigentum des guten Hirten ist, das er sich mit seinem Blut erkauft hat, Christus, nämlich uns, seine Schafe, dass die der gute Hirte nur und der Hirte nur dann auch lieben und sich für sie einsetzen kann mit seinem ganzen Leben und mit Kopf und mit Kragen ohne auf Ruhestand und Ähnliches und auf Feierabend zu achten. Wenn er den Herrn liebt, er muss den Herrn lieben, um auch das lieben zu können, wofür der Herr geblutet und gestorben ist. Seine Herde und seine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Deshalb bist du, verstehst du dich nur, um es meinem heutigen Evangelium zu sagen, als ein Apparatschik, als einer, der was macht nach Tarifvertrag oder als Funktionär, als ein Macher? Oder bist du guter Hirte? Weil du mich über alles liebst. Der Herr ist der gute Hirte deswegen, weil er den Vater über alles liebt. Die Erlösung, liebe Brüder und Schwestern im Herrn der Schafe, ist zuerst einmal ein Liebesakt gegenüber dem Vater im Himmel. Und sozusagen erst als Reflex ein Akt der Liebe gegenüber den Schafen. Ist zuerst ein Akt der Gerechtigkeit, die hergestellt werden muss durch die Beseitigung der Sünde zwischen Gott, dem Vater und den Menschen, damit die Barmherzigkeit Gottes für die Schafe möglich wird. Meine Schafe hören auf meine Stimme, sagt dann der Herr. Ich kenne sie und sie kennen mich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sie sind die Seinen, die, wie ich meine Schafe kennen, so kennen mich die Schafe. Sie sind die Seinen. Was heißt denn das? Das heißt, wir sind sein Eigentum. Was heißt denn, im Eigentum eines Eigentümers stehen? Dass der Eigentümer die Verfügungsgewalt über sein Eigentum hat, oder? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir meinen, wir seien unsere eigenen Herren. Keineswegs. Wir sind immer nur Eigentum. Entweder Eigentum des guten Hirten, der allein einen Anspruch auf uns hat und ein Recht auf uns hat, weil er uns erkauft hat, weil er bezahlt hat für uns mit seinem Blut. Oder Eigentum des Teufels. Aber nie unsere eigenen Eigentümer, unsere eigenen Hirten, liebe Brüder und Schwestern im Herrn und eigenen Herren. Das fällt uns nur nicht auf, dass wir in der Sünde unter die Fuchteln, in die Knechtschaft des Teufels geraten. Wird ja heute gesündigt auf Teufel, komm raus. Und warum ist unsere Gesellschaft gerade aufgrund der Aufklärung, der Geistesgeschichte, in der Epoche der Aufklärung, die ja dann immer weitergewirkt hat und heute also ihr Werk praktisch vollendet hat, warum ist die Welt denn, die Gesellschaft, atheistisch, liebe Brüder und Schwestern? Weil sie sagt, wir wollen doch nicht unter der Herrschaft eines Gottes stehen, wir sind selbst die Götter. Wir haben doch selbst einen Kopf, wir können denken, wir brauchen nicht beim lieben Gott denken zu lassen. Wir sind frei. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Mensch ist nur frei, wirklich frei, wenn er Eigentum Gottes ist. Das klingt paradox. Warum ist denn der Mensch als Eigentum Gottes frei? weil Gott ihn mit einem freien Willen erschaffen hat als Abbild Gottes und diese Freiheit respektiert. Der Mensch ist ein von Gott freigelassener. Gott ist kein Willkürgott, aber er stellt ihn in die Entscheidung, unter welcher Herrschaft willst du? Unter meiner Herrschaft und die Herrschaft des guten Hirten, der dich freigelassen hat, oder unter die Herrschaft des Teufels, der dich knechtet? Du hast deine Leidenschaften, du hast deine Triebe, du hast deine Abhängigkeiten und Fesseln in mannigfaltiger Weise. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer sich dem Herrn unterstellt, und nur der, ist ein Freigelassener des Herrn. Aber wir wissen es ja aus der Heiligen Schrift, Israel hat seine Freiheit nie ertragen. Da hat der Bauch gebrummt und der Magen hat gebrummt. Warum hast du uns hier herausgeführt, Mose? Hättest du uns doch in Ägypten in der Knechtschaft gelassen, da hatten wir wenigstens Fische und da hatten wir unser Fleisch und da hatten wir zu essen. Mehr braucht es doch nicht. Immer das gleiche Spiel. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ja, wir sind sein Eigentum eigentlich geworden, dann auch durch die Taufe. Da haben wir ja sozusagen den Eigentümer gewechselt. Da sind wir aus der Herrschaft des Teufels herausgetreten und haben uns der Herrschaft des guten Hirten unterstellt. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt der Taufe. Fällt Ihnen eigentlich auf, wie oft ich über Taufe spreche und wie viel, fast hätte ich gesagt, 100.000 Facetten die Taufe hat? Eine wichtiger als die andere. Wir sind Freigelassene des guten Hirten. So sehr freigelassen, dass der Mensch mit seinem freien Willen sogar die Möglichkeit gelassen bekommt von dem Herrn, ihn zu töten. Die Hände, die ihn ans Kreuz geschlagen, die ihn geißelt haben, die ihn gemartert haben, die ihn gefoltert haben, das sind Hände, die er geschaffen hat. Erschütternd. Erschütternd. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es gibt nur ein Motiv Gottes dafür: Liebe. Weil er uns unendlich liebt. Wir haben die Liebe Gottes daran erkannt, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Und wer Anteil hat am guten Hirten, der muss ihn an allererster Stelle und vor allem lieben. Ich gebe mein Leben hin für meine Schafe. Niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es aus freiem Willen dahin, sagt der Herr. Ich habe die Macht, das müssen Sie sich mal anhören jetzt. Ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und es mir wiederzunehmen. Karfreitag und Ostern. Was eine Souveränität. Mir kann überhaupt niemand was. Sogar der Tod kann mir nichts. Und was noch wichtig ist an diesem Zitat, liebe Brüder und Schwestern, niemand entreißt mir mein Leben. Das ist dieser wichtige Aspekt, den ich praktisch total verschüttet finde, immer schon gefunden habe, auch unter den Katholiken, dass Christus in der Passion Opfer der Menschen war. Seine Peiniger, der römischen Soldateska. Liebe Brüder und Schwestern, ja, Christus ist Opfer. Aber was für ein Opfer? Selbstopfer. Er er opfert sich. Die Soldateska hätte nichts machen können, wenn er das nicht gewollt und wenn er dazu nicht schon sozusagen im Vorhinein ja gesagt hat: Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich habe gebe niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe mein Leben hin, aus freiem Willen, heute Evangelium. Und ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben und es einfach wiederzunehmen. Als wäre das irgendwie nur lächerlich, eine Kleinigkeit. Mich fasziniert ein solcher Satz ungemein. Oh, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kriegen Sie Geschmack an der Heiligen Schrift? Na, also, da lassen Sie doch jedes Eis für stehen mit Sahne, ne? Das ist doch wirklich Kost. Nicht für den Bauch, aber für die Seele, für das Pneuma, nicht für die Psyche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind wir dankbar dafür, Schafe sein zu können, dieses guten Hirten. Keiner von uns kann sein Pneuma, diese unsterbliche Dimension seiner Seele, selbst besorgen. Die muss gereinigt werden, die muss gefüttert werden, die muss der Durst gestillt werden, die muss geheilt werden. Das kann nur der gute Hirte durch die, die er zum guten Hirten bestimmt hat, durch seine Sakramente und sein göttliches Wort. Das ist das Einzige, was das Pneuma, die unsterbliche Seele eines jeden Menschen, vor dem Verdorren, Verdursten und dem Ersticken bewahrt. Vertrauen wir ganz dem guten Hirten, sind wir ihm auf Knien dankbar, dass er es so gut mit uns meint, dass wir für ihn wichtiger sind, als er sich selbst ist, was sich darin zeigt, dass er auch sein Leben, das allerletzte und das höchste, was er für uns geben kann, für uns gegeben hat. Amen.